Guten Morgen, schön, dass ich hier bei euch sein darf. Mein Name ist Josua Laszlo, ich komme aus Dortmund, bin dort Jugendpastor, besser gesagt jetzt gerade eben nicht, weil ich in Elternzeit bin mit unserer zweiten Tochter und das bin ich seit 2012. Und vielleicht kennt ja der ein oder der andere von euch noch Pastor Gunter Stein. Das war mein Kollege und auch der Kollege, der mich sozusagen eingeführt hat in den Dienst in den letzten 10 Jahren, den ich begleiten durfte. Der ist im Ruhestand jetzt und genießt das mit seinen Enkelkindern und mit der Familie. Und deshalb bin ich heute hier. Ich wollte gerade sagen, weil ich Zeit habe. Aber das ist ja immer dieser Trugschluss, wenn man denkt, man ist in Elternzeit und die ganzen Mütter wissen das. Familienzeit ist ja nicht Freizeit. Aber ich wurde angefragt und habe gesagt, ich bin gerne heute hier und predige. Und eigentlich hätte ich auch gerne meine Familie mitgebracht und wir hätten dann diesen Tag genutzt. Aber die sind leider alle krank. Beide Mädels und meine Frau mit Schnupfen, Husten und komplett. Wir hatten die Taschen schon gepackt, Badesachen drin, Schwimmflügel. Wir wollten ins Maximale und heute Morgen waren alle völlig platt. Und gerade in Corona-Zeiten sagt man nicht, komm, einfach gib ihm, sondern man bleibt eben zu Hause. Mirjam, meine Frau, ist jetzt 40 geworden. Ich bin 44, links ist links ist die Mila, 3 Jahre und rechts die Joanna und die feiert ihren ersten Geburtstag am 20. April, also jetzt am Mittwoch und das Besondere ist, dass ich an dem gleichen Tag Geburtstag habe, also mein Geburtstagsgeschenk, das ich bekommen habe, haben wir an diesem Tag gefeiert und einen Tag vorher hat meine Frau ihre Masterarbeit abgegeben, sie studiert auf Lehramt, wird Berufsschullehrerin, das heißt, es gab viel Grund zu feiern in der letzten Woche. Aber wahrscheinlich haben wir zu viel gefeiert, jetzt sind alle krank und zu Hause. Vielleicht klappt es auch nochmal, dass sie mit dabei sind. Aber wie gesagt, meine Zeit in der Christuskirche, ich habe noch ein halbes Jahr Elternzeit, läuft auch mit dieser Zeit zu Ende. Ich war jetzt 10 Jahre Jugendpastor und ich freue mich, dass der Michael Theis heute hier ist. Ich glaube, er ist der Einzige, der mich kennt oder ich gehe mal davon aus, dass mich sonst keiner gekannt hat. Doch, da hinten ist noch jemand, der mich kennt. Cool. Uns verbindet nämlich die Leidenschaft mit dem Ski- und Snowboardfahren. Wir haben in der Christuskirche in Dortmund, Münster und Erkrath immer große Snowcamps gemacht und es war immer total schön, wenn junge Erwachsene, junge Menschen zusammenkamen, eine Woche Zeit miteinander verbracht haben und nicht nur Spaß hatten, sondern auch geistlich. Es gab 2, 3 Gottesdienste, es gab Lobpreis und wir haben das verbunden und hatten eine unglaublich tolle Zeit. Was uns verbindet, ganz besonders, ist die Pandemie 2020. Wir hatten die Taschen schon gepackt, die Skier standen schon in der Gemeinde und 5 Stunden vor Abfahrt. Der Bus war schon auf der Reise, das Küchenteam schon kurz vor der Grenze. Kommt der Anruf, das Skigebiet ist gesperrt, Lockdown. Alle mussten zu Hause bleiben. Das war ein Frust. Keiner konnte irgendwo hinfahren. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht, in der es 2 Menschen ähnlich geht. Frustriert, enttäuscht, die sich gedacht haben, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum passiert uns das? Warum erleben wir das? Nämlich die Geschichte von den beiden Jüngern aus Emmaus. Es ist die Zwischenzeit. Es ist die Zeit zwischen dem Pessachfest, der Kreuzigung und der Auferstehung und der Zeit, in der der Heilige Geist seine Gemeinde erfüllt. Es ist der Anfang einer Zeit, in der man nicht so richtig weiß, ist das wahr, ist das nicht wahr? Bilden wir uns das nur ein? Träumen die Menschen? Und sie sind frustriert, sie sind enttäuscht. Und wer diese Gefühle oder wer wissen will, wie sich das anfühlt, einfach nachfragen, wie sich das anfühlt. Bis heute kenne ich noch dieses Gefühl der Enttäuschung, der Frustration, des Ärgers, dass das einfach nicht sein kann. Und für mich persönlich befinde ich mich auch in einer gewissen Zwischenzeit. In einer Zeit, in der ich unglaublich tolle 10 Jahre in der Christuskirche erleben durfte, wo wir viel investieren konnten in junge Menschen, in junge Leute. In einer Phase, die jetzt anfängt mit Familie, mit 2 kleinen Kindern. Kleinkindphase ist einfach nur eine Chaosphase. Seitdem das Kind in der Kita ist, sind wir nur noch krank die ganze Zeit. Ja? Man kannte es vom Hörensagen. Die Nächte, in denen man nicht durchschläft und so weiter und so fort. Alle, die Kinder haben, die wissen das und die anderen haben es mal gehört, dass es das gibt. Wir befinden uns als Familie in einer Zwischenzeit, in einer Phase, in der meine Frau das erste Staatsexamen macht, um das zweite dann anzufangen mit dem Referendariat. Es ist eine Zwischenphase. Wir wissen nicht, wie geht es danach weiter, wo geht es danach weiter, was kommt als nächstes dran. Eine gewisse Ungewissheit erfüllt uns Und trotzdem haben wir natürlich Hoffnung und Glauben, dass Gott uns auch wieder richtig führen wird an den Ort, an den Platz, zu der richtigen Zeit, wo wir dann hinkommen sollen. Das ist so ein bisschen die Phase, in die die Jünger damals hineingelaufen sind, nach dem Pessachfest in Jerusalem. Eine ungewisse Phase. Und sie machen sich auf nach Hause. Und ich lese den Text dazu aus dem Lukasevangelium 24, 13 bis 15. Ich lese ihn ein bisschen schneller, den könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen, weil der ist ein bisschen länger. Aber ich wollte ihn vorlesen. Ich wollte einfach mal, dass ihr diesen Text auf euch wirken lasst. Am selben Tag wanderten zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf ungefähr 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs redeten sie über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie miteinander sprachen und nachdachten, kam Jesus und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber unterhaltet ihr euch? Fragte sie Jesus. Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, ich glaube, du bist der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tagen gehört hat. Jesus schaut sie an. Was ist denn geschehen? Wollte Jesus wissen. Hast du etwa nichts von Jesus gehört, dem Mann aus Nazareth? Antworten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen. Aber unseren hohen Priester und die führenden Männer des Volkes haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann am Kreuz geschlagen. Und dabei haben wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Das war vor 3 Tagen. Heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Und schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Aber der Leichnam Jesu war nicht mehr da. Die Frauen erzählten, dass ihnen sein Engel erschienen und die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und es war tatsächlich leer, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus hatten sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten gesagt haben? Musste Christus nicht all dieses erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles einsetzt? Dann erklärte Jesus, was in den Heiligen Schriften über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Aber deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch über Nacht bei uns, es wird schon dunkel. Und so ging Jesus mit ihnen ins Haus. Als sie sich zum Essen niedergelassen hatten, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, teilte es ihnen in Stücke und gab es ihnen. Da plötzlich erkannten sie ihn. Doch er, Jesus, verschwand vor ihren Augen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, liefen sie sofort nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde Jesu zusammen im Haus. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Simon Petrus hat ihn gesehen. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn daran erkannt hatten, wie er das Brot austeilte. Soweit aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift. 2 Männer, die für Jesus alles aufgegeben hatten. Ihre Familie hinter sich gelassen, vielleicht ihren Beruf, ihre Freunde. Und was wollten sie? Sie wollten nichts anderes, als Jesus zu folgen. Sie wollten nichts anderes, als bei Jesus zu sein. Sie wollten nichts anderes, als seine Worte zu hören, die lebendigen Worte, die aus seinem Mund kamen. Sie haben gespürt, da ist Kraft. Und jetzt diese letzte Woche, sie waren dabei, als Jesus wie ein Messias in Jerusalem eingezogen ist, als die ganzen Menschenmenge gerufen hat, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe, sie haben das erlebt und haben gedacht, er ist es. Er ist der Richtige, auf ihn müssen wir vertrauen. Endlich ist der Messias da, der uns befreit vor der Besatzung, vor den Römern. Sie waren begeistert und euphorisiert. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl auch kennst oder wann du das letzte Mal dieses Gefühl hast. Keine Ahnung, was bei dir Begeisterung und Euphorie auslöst. Mag es ein Geschenk sein, mag es ein Urlaub sein, mag es Schokolade sein, mag es ein leckeres Essen sein. Irgendwas, was dich begeistert und denkst, oh. Jetzt kommt der Knackpunkt. Plötzlich schien auf diesem ganz besonderen Fest in Jerusalem etwas komplett aus dem Ruder zu laufen. Aber sie hatten noch ihren Plan, sie wussten doch, wie es kommen soll. Jesus wird offenbart als der Messias und plötzlich kippt die Stimmung. Jesus wird verhaftet, Jesus wird verhört, Jesus wird geschlagen, Jesus wird ausgepeitscht. Und als ob das nicht schon genug wäre, Jesus wird am nächsten Morgen vor den Hohen Rat geführt. Und die ganze Menschenmenge schreit, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Habt ihr das Gefühl dieser Stimmung von der Euphorie, von so einer tiefen Trauer, Frustration, Enttäuschung, wo man sich fragt, was ist gerade schiefgelaufen? Wie kann das passieren? Aber bis zum Schluss hatten die Jünger noch die Hoffnung. Bis zum Schluss, als Jesus nach Golgatha ging und dort gekreuzigt wurde, bis zum Schluss haben sie gedacht, okay, da macht es ganz schön spannend, der Jesus. Bis zum Ende müssen wir warten, dass was passiert. Bis zum Schluss hatten sie den Glauben, dass etwas Übernatürliches passieren würde. Jesus würde seine Macht und seine Kraft zeigen. Doch als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, und sein Kopf neigte und sprach, es ist vollbracht. Genau in diesem Moment, da starb auch etwas in dem Herzen dieser Jünger. Es zerbrach. Es war kaputt. Alles, was sie investiert hatten, war weg. Das war jetzt nicht eingeplant. Ich kenne persönlich dieses Gefühl und es macht einen traurig. Wenn das plötzlich zerbricht, auf das, was du dein Vertrauen setzt. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, diesen Moment, in dem du enttäuscht bist von Menschen, von Gott. Diesen Moment, wenn etwas zerbricht, wenn ein Traum zerplatzt, vielleicht die Arbeitsstelle, vielleicht bekommst du eine schlechte Diagnose, vielleicht der unerfüllte Wunsch des Partners oder ein Kinderwunsch, wenn du vom Partner verlassen wirst und vieles mehr. Ich könnte hier noch viele Punkte aufführen, die einem die Hoffnung rauben und die bewirken, dass etwas in deinem Herzen stirbt. Was war mit dem Einsatz? Was war mit all der Zeit, die sie für Jesus eingebracht hatten? Es war doch gut gemeint. Sie wollten doch alles richtig machen. Sie haben ihm nachgefolgt. Was war mit all den Unannehmlichkeiten, die sie auf sich genommen hatten, ihm zu folgen? Vielleicht sogar Spott und Hohn. Das Feuer in ihrem Herzen war erloschen. Und so waren diese beiden Männer unterwegs von Jerusalem, vom Tempel, von diesem Fest wieder zurück nach Hause, nach Emmaus. Wie geht es an solch einem Punkt überhaupt weiter? Wie kann man überhaupt weiterleben, wenn einem so der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Die beiden haben sich entschlossen, lass uns nach Hause gehen, lass uns nach Emmaus gehen. Und Emmaus, dieser Name, den kann man auch übersetzen mit warme Quelle oder warmer Brunnen. Und ich habe mich gefragt, wie viel Symbolik steckt auch tatsächlich in diesem Namen, diesem Begriff, so nach dem Motto, weißt du was, lass uns nach Hause gehen und wir machen die Badewanne an, wir lassen warmes Wasser reinlaufen und wir wollen einfach mal nur den Kopf freikriegen. Wir wissen gerade nicht, was passiert ist, wir wollen uns einfach nur zurückziehen, wir wollen relaxen, wir wissen nicht, was gerade passiert ist. Aber auf dem Weg nach Hause gesellt sich ein weiterer Wanderer dazu. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Die Menschen waren ja damals auf dem Passafest. Sie sind also immer zu den Festen nach Jerusalem gepilgert und dann sind sie wieder zurückgepilgert in ihre Heimatstätten. Völlig normal. So wie heute die Rush Hour oder wenn die Straßen hier voll sind, morgens um 8 und dann wieder um 16 Uhr oder vor dem Kindergarten sich die Schlangen bilden, weil die ganzen Autos hinterherfahren. Also einfach ganz normal, man begegnete einem Wanderer auf dem Weg nach Hause und so war es auch hier bei diesen beiden Männern. Die beiden Männer unterhalten sich über das, was in den letzten Tagen passiert ist. Und dann kommt fast schon eine naive Frage von Jesus: Worüber unterhaltet ihr euch? Er spielt den völlig Ahnungslosen. Jesus spielt den Ahnungslosen und fragt sie: Habe ich was verpasst? Was war los in den letzten Tagen? Jesus war die Hauptperson der letzten Tage in Jerusalem. Alle wussten es und alle haben darüber gesprochen. Und dennoch fragt Jesus die beiden Jünger, was sie und ihr Herz bewegt. Und das ist mein erster Gedanke für heute Morgen. Jesus möchte es von dir hören. Jesus möchte es von dir hören. Und Jesus möchte es von ihnen damals hören. Jesus möchte es von ihnen damals und Jesus möchte es von dir heute hören. Und zwar nämlich, was dein Herz bewegt. Was bewegt dein Herz? Jesus gibt ihren Gefühlen, ihren Sorgen und ihren Ängsten Raum und eine Berechtigung. Er bügelt ihre Gefühle nicht einfach direkt ab oder macht sie klein. Und an der Stelle habe ich mich selber ertappt gefühlt. Vor allem als Mann in der Minderheit mit 3 Frauen zu Hause. Ich persönlich habe oft lieber die schnelle Lösung. Ich sehe ein Problem und ich möchte es lösen, als auf die verschiedenen Gefühlslagen und Ebenen meiner Frauen und meiner Kinder einzugehen und sie zu verstehen. Aber ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass Jesus dich und mich persönlich fragt: Worüber machst du dir momentan, ganz konkret heute, Gedanken? Worüber machst du dir Sorgen? Was ist es, das momentan dein Herz schwer macht? Und wenn Jesus es auch schon weiß, er kennt dich, er hat dich geschaffen, er kennt dein Herz, er möchte es von dir hören. Er möchte in Beziehung mit dir sein. Und diese pflegst du und Beziehung pflegen wir, indem wir reden, indem wir beten, indem wir Bibel lesen, indem wir still sind, indem wir fasten, indem wir Gebetsspaziergänge machen, indem wir in den Gottesdienst kommen, indem wir Gemeinschaft haben, indem wir Lieder singen. Diese Beziehung pflegst du, indem du ihn anbetest als den, der er ist. Und was mich an dieser Geschichte und an Jesus ganz besonders fasziniert, ist, wie bescheiden Jesus ist. Jesus tritt in dieser Situation nicht wie ein Superstar auf. Wie ein Boxweltmeister, der gerade gewonnen hat und sagt: Hier bin ich, Jesus. Ich habe den Tod besiegt. Ich glaube, er hätte doch allen Grund dazu gehabt. Er hat den größten Sieg der Geschichte errungen. Er hat den Tod besiegt. Er hätte doch auch als dieser auftreten können. Gestern Abend gab es einen riesen Boxfight zwischen den Weltmeistern. Vielleicht interessiert sich ja jemand dafür. Eine Riesenshow im Wembley-Stadion mit Lichtern und Feuerwerk. Hat Jesus das nötig gehabt? Null, nicht. Er kommt ganz sanft, ganz leise und er gesellt sich dazu und spielt den Ahnungslosen erstmal. Er stellt sich nicht dar als der Held, der am Kreuz gestorben ist und das ertragen hat, weil er so gut ist. Nein, er lässt erstmal die beiden reden. Er hört ihnen zu und er geht auf sie ein. Jesus ist in diesem Moment wieder ein guter Seelsorger in dieser unglaublich schweren Situation. Er hört voller Geduld und voller Liebe zu und legt ihnen die Schrift von Mose bis über die Propheten aus. Wow. Und jetzt denkt ja vielleicht einer von euch: Wie geht das eigentlich, dass Jesus mit diesen beiden Männern unterwegs ist, die seine Jünger sind, die ihn lieben und kennen und sie erkennen ihn nicht? Und wir haben ja den Bibeltext am Anfang gehört, die Schriftlesung. Maria im Garten Gethsemane, die ist so traurig, dass sie Jesus auch nicht erkennt und ihn für den Gärtner hält. Oder die Jünger im Boot, im Sturm. Als Jesus ihnen entgegenkommt, denken sie auch, es ist ein Geist oder ein Gespenst. Sie erkennen ihn nicht sofort. Oder Thomas, ja, der Jesus sieht, aber immer noch nicht glaubt und sagt: Ich möchte dich anfassen. Ich möchte meine Hand in deine Wunden legen. Und so ist mein zweiter Gedanke: Du kannst mit Jesus unterwegs sein und kannst ihn möglicherweise trotzdem nicht erkennen. Du kannst mit Jesus unterwegs sein und du kannst ihn möglicherweise trotzdem nicht erkennen. Diese beiden Jünger aus Emmaus waren eine lange Zeit mit ihm unterwegs. Sie haben mit ihm gesprochen. Er hat ihnen die Schrift ausgelegt wie ein Rabbi, aber sie haben ihn nicht erkannt. Denn sie waren so sehr mit sich, mit ihrem Frust, mit ihrem Ärger, mit ihrer Wut, mit ihren Enttäuschungen und all dem, was sich in den letzten Tagen angestaut hatte, beschäftigt. Merkt ihr das? Wenn sich der Blickwinkel verengt und du plötzlich nur noch dich siehst, deine Sorgen, deine Ängste, Nöte, alles das, was dich betrifft, dann nimmst du gar nicht mehr wahr, was eigentlich außenrum passiert. Und vielleicht kann uns das heute auch passieren. Auch als gute Christen, als langjährige Christen, als Christen, die in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind und schon denken, naja, Jesus, Gott, den Heiligen Geist, kenne ich alles. Und vielleicht verlieren wir ihn aus dem Blick, weil wir vielleicht Frust, Ärger, Zorn, Lieblosigkeit, Enttäuschungen, Verletzungen, Raum geben, die uns vielleicht den Blick versperren auf Jesus, wie er wirklich ist. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, ist mir sofort eine Geschichte eingefallen, als wir vor einigen Jahren mit einem befreundeten Ehepaar in den Urlaub fahren wollten. Wir wollten über die Nacht fahren, wir wollten nach Spanien fahren, das waren ungefähr 1600 Kilometer und so haben wir den Kombi vollgepackt bis oben hin an die Decke und dann war es irgendwann 22, 23 Uhr nachts und dann frage ich meine Frau, die Miriam, schließt du ab? Und dann sagt sie, ja, mache ich. Wo ist der Schlüssel? Wahrscheinlich kennt die Situation auch jeder von euch. Und ich so, ja, du hattest doch den Schlüssel. Ja, und dann ging es los. Wo war der Schlüssel? Okay, und dann hältst du kurz inne, guckst und wenn du ihn dann nicht sofort findest, dann hast du ein großes Problem. Und wir hatten das große Problem, nicht das kleine. Wir haben das komplette Auto nachts um 23 Uhr ausgeladen. Alles, bis auf die Fußmatten, bis auf den Kofferraum, alles war leer. Und wir standen zu viert mit dem Pärchen am Auto nachts um 23 Uhr. Wir haben ein Problem. Wir haben keinen Hausschlüssel. Wir können nicht losfahren. Und dann macht meine Frau so. Und es wird ganz ruhig plötzlich. So macht sie hier. Wir gucken sie an. Nachdem wir eine halbe Stunde den Schlüssel gesucht haben. Ich spüre etwas. Was spürst du? Den Hausschlüssel. Auf der einen Seite waren wir froh und erleichtert, auf der anderen Seite haben wir gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und das kennt ihr vielleicht auch. Sie hat die Hand schnell in die Tasche reingesteckt und den Schlüssel nicht sofort gespürt und dann fängst du an, nämlich überall anders zu suchen. Der war immer da. Der Schlüssel war immer da, obwohl sie ihn nicht gespürt hatte, obwohl sie ihn nicht gesehen hatte, obwohl wir überall gesucht hatten, der Schlüssel war direkt in ihrer Tasche. Und das hat mich so an diese Geschichte erinnert. Jesus war mit den Jüngern da unterwegs. Sie haben ihn aber nicht erkannt. Sie haben ihn nicht als diesen gesehen. Sie haben ihn nicht als den Messias gesehen. Warum? Weil sie mit ihren Gedanken wo ganz anders waren. Nämlich bei der Enttäuschung, bei dem Frust und nicht wir vertrauen darauf, dass das stimmt, was Jesus gesagt hat. Sondern sie waren erstmal mit sich beschäftigt. Und mein dritter Gedanke ist, Jesus, dein Wendepunkt. Und Jesus, der Höhepunkt dieser Geschichte. Als diese Jünger fast in Emmaus angekommen sind, bitten sie diesen fremden Mann für sie zu dem Zeitpunkt noch bei sich zu bleiben. Und er soll doch mit ihnen Abend essen. Es ist schon spät, es ist dunkel und ich finde es auch spannend, wie Lukas diese Geschichte aufbaut. Die wandern und es wird schon dunkel. Die Dunkelheit legt sich fast schon so über diese drei wandernden Menschen, es ist so erdrückend und schwer und es ist alles sowieso trostlos und hilflos und schlimm. Und jetzt passiert etwas, worauf Lukas in diesem Text, der ja etwas länger war, die ganze Zeit hinarbeitet. 18 Verse lang baut Lukas eine Spannung auf. Der hätte es in drei Versen schreiben können. Ja, Markus zum Beispiel, der ist kurz, knapp, präzise, die wichtigsten Sachen rein, fertig. Nee, Lukas nimmt sich Zeit. Der baut die Spannung auf. Zu Hause angekommen, gehen sie alle rein, waschen sich vielleicht rituell die Hände und dann stellen sie etwas Wasser auf den Tisch, ein bisschen Fladenbrot, Oliven, Hummus, keine Ahnung, was sie damals alles so noch zu Hause hatten. Normalerweise ist es so, dass im Orient der Hausherr das Dankgebet für das Brot spricht. Das war früher normal. Doch Jesus nimmt das Fladenbrot, spricht vielleicht den Kiddush, das damalige Dankgebet, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Hamotzi Lechem Min HaAretz. Das ist das Dankgebet auf Hebräisch für das Brot am Schabbat. Reißt es in Stücke und gibt es den beiden weiter. Und plötzlich gehen diesen beiden Jüngern die Augen auf. Sie erkennen Jesus genau in diesem Moment der Gemeinschaft. In der Tischgemeinschaft. Beim Brotbrechen, beim Abendmahl. Abendmahl heißt nichts anderes wie Abendessen. Bei der Gemeinschaft gibt sich Jesus ihnen zu erkennen. Und Tanja, du hast es ja schon am Anfang erwähnt. Uns ist etwas in dieser Zeit verloren gegangen, in dieser Pandemiezeit. Gemeinschaft zu leben, Gemeinschaft zu erleben. Und nicht, weil wir das wollten, sondern weil etwas von außen unser Leben, unsere Gemeinschaft, unser Miteinander bestimmt hat. Nicht, weil wir das toll finden und denken, das ist die beste Art zu leben. Auch wenn es immer Menschen gibt, die sagen, das war für mich genau richtig gerade und für manche war es genau nicht richtig gerade. Jesus liebt Gemeinschaft. Von seinem ersten Wunder, der Hochzeit zu Kanaan, wo er nicht nur Gemeinschaft liebt, sondern sagt, feiert, habt Zeit miteinander. Feiert Ehe, feiert das Leben. Bis hin zu der Feier, dem letzten Abendmahl. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft. Jesus liebt Gemeinschaft. Jesus liebt die Gemeinschaft seiner Gemeinde. Und Jesus ist der Herr. Und wenn du ihn in dein Leben einlässt, dann ist er auch der Herr in deinem Leben, in deinem Haus. Egal welches Haus, in welcher Lebenssituation du gerade stehst, das interessiert ihn nicht. Er möchte gerne eingeladen werden. So wie die beiden Emmaus-Jünger gesagt haben, hey, Fremder, möchtest du reinkommen? So wünscht dich das Jesus. Nichts anderes wünscht er sich, dass du sagst, sei ein Teil von meinem Leben, komm in mein Leben, sei du der Herr in meinem Leben. Er möchte sich dir zu erkennen geben. Doch die Geschichte ist hier immer noch nicht zu Ende. Gerade haben sie Jesus erkannt und da ist er auch schon wieder weg. Stellt euch mal diese Situation vor. Ihr wart mit ihm unterwegs, ihr seid frustriert, enttäuscht. Plötzlich erkennt ihr, das ist Jesus. Ey, ich hätte 1000 Fragen. Jesus, was ist da passiert? Jesus, wie kann es sein, dass du hier bist? Jesus, wie kann es sein, dass du lebst? Ja, Jesus, bist du es wirklich? Jesus, wie geht es weiter? Jesus, sollen wir mit dir mitgehen? Und buff, ist Jesus wieder weg. Jesus verschwand vor ihren Augen. Und in dem Moment könnte man doch denken, müssten da die Jünger eigentlich nicht noch mehr verwirrt, frustriert oder enttäuscht gewesen sein? Also vorher waren sie enttäuscht, weil Jesus plötzlich weg war. Jetzt hatten sie Jesus kurz gesehen und jetzt ist er wieder weg. Da könntest du doch eigentlich denken, was ist denn hier los? Bleib doch da. Übernachte doch mit uns. Erzähl uns, was eigentlich hier gerade passiert. Wir möchten mehr von dir hören. Aber genau das ist nicht der Fall. Genau das lesen wir nicht in dieser Stelle. Die beiden Emmaus-Jünger zu Hause, am gedeckten Tisch, vielleicht noch am gebrochenen Brot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gegessen haben, sondern die waren wahrscheinlich völlig, völlig perplex. Die haben gedacht, hey, das war gerade Jesus. Jesus war bei uns. Die haben sich nur angeschaut und haben gesagt, etwas in uns hat uns doch tief berührt, als er, also Jesus, mit uns gesprochen hat. Andere Übersetzungen schreiben auch, brannte es nicht in uns? Da wurde wieder ein Feuer, eine Liebe, eine Leidenschaft in der Gemeinschaft mit Jesus in ihnen angezündet. Jesus war plötzlich weg, doch darauf kam es nicht mehr an. Sie waren die ganze Strecke bis nach Emmaus mit ihm unterwegs und haben Jesus nicht erkannt. Aber Jesus war die ganze Zeit bei ihnen, so wie der Schlüssel in der Tasche. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du denkst, Jesus, Vater, Heiliger Geist, wo bist du in meinem Leben? Ich erkenne dich nicht, ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht. Aber weißt du was, ich kann dir zusagen, er ist die ganze Zeit bei dir. Und genau an diesem Wendepunkt der Geschichte, in dem die beiden Jesus wieder erkennen oder erkannten, und genauso bei dir heute, wenn du Jesus erkennst als deinen Herrn, als deinen Retter in deinem Leben, dann kann ich dir versichern und zusprechen, dann verändert sich alles. Nämlich das, was die beiden gehört hatten, die Vergangenheit, das alles, was sie gerade erlebt hatten, bekommt plötzlich einen Sinn. Sie haben verstanden, was das auf sich hat mit der Kreuzigung, mit der Auferstehung und dass Jesus als Lamm dieser Welt die ganzen Sünden und die Last trägt, das haben sie plötzlich verstanden. Vorher hat es keinen Sinn gemacht. Und die Zukunft, wenn sie nach vorne geschaut haben, hat plötzlich ihren Schrecken verloren. Nämlich in der Hoffnung und der Auferstehungskraft von Jesus. Denn äußerlich, politisch und auch an der Situation dieser beiden Jünger hat sich nichts verändert. Die saßen immer noch am Tisch. Da lag vielleicht noch das gebrochene Brot von Jesus. Es stand immer noch ein bisschen Wasser und ein paar Oliven auf dem Tisch. Es war dunkel. Sie waren zu Hause. Die Wohnung war vielleicht nicht sauber, nicht aufgeräumt, nicht geputzt. Die waren ja in Jerusalem. Ihr kennt das alle. Es hat sich nichts geändert. Und doch hat sich in einem Augenblick alles verändert. Durch die Begegnung mit Jesus hat sich ihre innere Haltung verändert. Plötzlich wurde ihre Hoffnung wieder lebendig, ihre Gewissheit real und sie bekam Freude. Vorher waren sie traurig, niedergeschlagen, enttäuscht. Sie bekommen neue Kraft. Vorher waren sie müde, erschöpft, zu Hause angekommen. Und kennt ihr das vielleicht auch, dass ihr euch das manchmal wünscht, dass sich erst die Situation, unser Umfeld, die Menschen, die Lage verändert, bevor wir bereit sind, uns zu verändern? Eigentlich soll sich erstmal alles außenrum verändern und dann sind wir bereit, uns zu verändern. Um begeistert zu werden, um Gott die Ehre zu geben für das, was er getan hat. Jesus verschwindet damals aus ihren Augen, aber nicht aus ihrem Sinn, nicht aus ihrem Herzen, nicht aus ihrem Leben. Sie wissen, dass er lebt und dass er bei ihnen ist. Es ist Zeit aufzubrechen, mitten in der Nacht, in der Finsternis, in der Ungewissheit. So lesen wir das zumindest im Text. Sie hätten sich ja auch erstmal hinlegen können. Sie hätten ja auch erstmal sagen können, ey, es ist spät, es ist dunkel, es ist gefährlich, nach Jerusalem zu reisen. Wir kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der dann da überfallen wird auf dem Weg. Nee, wir warten mal, bis es wieder hell ist. Aber nein, es hält sie nichts mehr zurück. Sofort stehen sie auf und gehen zurück. Mitten in dem Chaos dieser Welt, der Pandemie der letzten 2 Jahre, inmitten eines sinnlosen Krieges in der Ukraine, der uns den Frieden und die Freiheit stehlen möchte, inmitten von globalen, sich zuspitzenden Krisen von Rohstoffen und Lebensmitteln, inmitten einer Gesellschaft, in der die Liebe zueinander erkaltet und vieles mehr. Die Dunkelheit kann uns keine Angst mehr machen. Jesus lebt. Und das ist die gute Nachricht. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die Nachricht, die Leben schenkt. Jesus ist Sieger über Tod, über das Böse, über die Finsternis. Und ich wünsche das für mich persönlich immer wieder zum Ende dieser Predigt. Und ich wünsche mir das für dich in deiner Situation, in deiner Lebensphase, dass du immer wieder solche Emmaus-Momente erlebst. Wo du unterwegs bist, wo dein Kopf vielleicht runterhängt, wo du vielleicht nicht mehr nach links und rechts gucken kannst, weil deine persönliche Last so schwer ist, dass du Jesus nicht mehr erkennst oder siehst oder den Heiligen Geist nicht mehr spürst oder den Vater, dass du ihm begegnest und dass er dir wieder neue Freude, neuen Frieden, neuen Shalom, seine Liebe, seine Kraft und Hoffnung für dich, für dein Umfeld, für deine Familie und für diese Welt, in der du lebst, schenken kann. Durch Jesus Christus. Amen. Und wir möchten uns jetzt Zeit nehmen.